Kapitel 55. Die Geschichte vom Sherman-Tucker-Juwel. Es lebte einst in der Provinz von Dwarakadharm ein König mit Namen Satrajit. Er war ein großer Geweihter des Sonnengottes, der ihm als Segnung das berühmte Sherman-Tucker-Juwel schenkte. Dieses Sherman-Tucker-Juwel wegen kam es zwischen König Satrajit und der Yadu-Dynastie zu Unstimmigkeiten, die später jedoch von Satrajit geklärt wurden, indem er Krishna von sich aus das Juwel zusammen mit der Hand seiner Tochter Satyabhama anbot. Im Zusammenhang mit der Geschichte des Sherman-Tucker-Juwels heiratete Krishna neben Satyabhama auch noch Jambavati, die Tochter Jambavans. Diese beiden Heiraten hatten noch vor Pradyumnas Erscheinen stattgefunden, von dem im letzten Kapitel berichtet wurde. Im Folgenden wird nun geschildert, wie König Satrajit die Yadu-Dynastie beleidigte und wie er wieder zur Vernunft kam und Krishna seine Tochter und das Juwel übergab. Da König Satrajit ein großer Geweihter des Sonnengottes war, entwickelte sich nach und nach eine freundschaftliche Beziehung zwischen ihm und dem Sonnengott. Dieser war schließlich mit Satrajit so zufrieden, dass er ihm das einzigartige Sherman-Tucker-Juwel schenkte. Wenn Satrajit diesen Edelstein in ein Medaillon gefasst um den Hals trug, sah er aus wie ein zweiter Sonnengott. Geschmückt mit diesem Juwel betrat er manchmal die Stadt Dwaraka, worauf die Leute glaubten, der Sonnengott sei in ihre Stadt gekommen, um Krishna zu besuchen. Sie wussten, dass Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes manchmal von Halbgöttern besucht wurde. Deshalb wurde König Satrajit, als er die Stadt Dwaraka besuchte, von allen Einwohnern, außer Krishna, für den Sonnengott gehalten. Obwohl König Satrajit jedem bekannt war, konnte ihn wegen der gleißenden Ausstrahlung des Sherman-Tucker-Juwels niemand erkennen. Als König Satrajit also eines Tages nach Dwaraka kam, gingen einige der angesehensten Bürger, die ihn für den Sonnengott hielten, sofort zu Krishna und berichteten ihm, dass der Sonnengott gekommen sei, um ihn zu besuchen. Krishna spielte gerade Schach, als einer dieser angesehenen Bürger vor ihn trat und sprach: »O Herr Srinarayan, du bist die höchste Persönlichkeit Gottes. In deiner vollständigen Teilerweiterung als Narayan, Vishnu, hast du vier Hände, in denen du verschiedene Symbole hältst: Muschelhorn, Feuerrad, Keule und Lotusblume. Du bist der eigentliche Besitzer aller Dinge, doch obwohl du die höchste Persönlichkeit Gottes Narayan bist, bist du in Vrindavan als der Sohn Yashoda-Matas erschienen. Manchmal fesselte dich deine Mutter mit Stricken, weshalb du auch als Damodar gepriesen wirst. Dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes Narayan ist, wie es von allen Bürgern von Dwaraka anerkannt wurde, wurde später auch von Shankaracharya, dem großen philosophischen Führer der Mayavadis, bestätigt. Obwohl er den unpersönlichen Aspekt des Herrn beschrieb, leugnete er niemals seine persönliche Gestalt. Was Shankara tatsächlich sagen wollte, war, dass alles, was in der materiellen Welt Form hat, Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung unterliegt. Dass jedoch Narayan, die höchste Persönlichkeit Gottes, keine materielle Form hat, die diesen Begrenzungen unterworfen ist. Um die weniger intelligenten Menschen, die Krishna für einen gewöhnlichen Sterblichen halten, zu belehren, sagte Shankaracharya, Gott sei unpersönlich. Diese Unpersönlichkeit bedeutet, dass er keine Person der materiellen, bedingten Welt ist. Er ist eine transzendentale Persönlichkeit, deren Körper nicht materiell ist. Die Bürger von Dwaraka bezeichneten Sri Krishna nicht nur als Damodar, sondern auch als Govinda, was darauf hinweist, dass Krishna den Kühen und Kälbern sehr zugetan ist. Und um auf die enge Beziehung hinzuweisen, die zwischen ihnen und dem Herrn bestand, nannten sie ihn auch Yadu-Nandana, denn er war als der Sohn Vasudevas in der Yadu-Dynastie geboren worden. Schließlich priesen sie Krishna auch als den Herrn des gesamten Universums. So wandten sie sich auf verschiedene Weise an Krishna und waren stolz, Bürger von Dwaraka zu sein, die Krishna täglich sehen durften. Als Satrajit Dwaraka besuchte, verspürten die Bürger großen Stolz bei dem Gedanken, dass die Halbgötter persönlich herbeikamen, um Krishna zu besuchen, obwohl er in Dwaraka wie ein gewöhnlicher Mensch lebte. Sie berichteten Krishna also, der Sonnengott mit seiner herrlichen körperlichen Ausstrahlung sei zu Besuch gekommen. Die Bürger sagten weiter, dass es eigentlich nichts Besonderes sei, wenn der Sonnengott nach Dwaraka komme, denn jeder im Universum, der nach der höchsten Persönlichkeit Gottes suche, wisse ja, dass er in der Yadu-Dynastie erschienen sei und als ein Mitglied dieser Familie in Dwaraka lebe. Mit diesen Worten brachten die Bürger ihre Freude zum Ausdruck, doch Krishna, die alldurchdringende Persönlichkeit Gottes, lächelte nur, als er diese Nachricht hörte. Erfreut über die Bürger Dwarakas erklärte er ihnen, dass die Person, die sie ihm als Sonnengott beschrieben, in Wirklichkeit König Satrajit sei, der in die Stadt Dwaraka gekommen sei, nur um seinen Reichtum in Form des kostbaren Juwels, das er vom Sonnengott bekommen hatte, zur Schau zu stellen. Satrajit jedoch dachte nicht daran, Krishna besuchen zu gehen. Vielmehr war er von dem Juwel so betört, dass er es in einem Tempel von Brahmanas verehren ließ, die er eigens zu diesem Zweck anstellte. Dies ist ein typisches Beispiel eines unintelligenten Menschen, der etwas Materielles verehrt. In der Bhagavad Gita wird erklärt, dass weniger intelligente Menschen, die von ihren fruchtbringenden Tätigkeiten sofortige Ergebnisse erwarten, die Halbgötter verehren, die ebenfalls Geschöpfe des Universums sind. Das Wort Materialist bezeichnet jemanden, der in der materiellen Welt nach Sinnenbefriedigung sucht. Obwohl Krishna König Satrajit später um das Juwel bat, wollte dieser es nicht herausgeben, sondern ließ es in einem Tempel verehren. Und wer hätte dieses Juwel nicht verehrt? Das Shyamantaka-Juwel war so mächtig, dass es täglich eine große Menge Gold hervorbrachte. Die Maßeinheiten für Gold waren damals Para und Mount. Nach vedischen Maßen entspricht ein Para etwa 15 Pfund Gold und ein Mount entspricht 75 Pfund. Dieses Juwel erzeugte täglich ungefähr 155 Pfund Gold. Außerdem erfahren wir aus den vedischen Schriften, dass überall dort, wo dieses Juwel verehrt wird, keine Hungersnot und kein Elend, wie Pest oder Krankheiten ausbrechen können. Sri Krishna wollte die Welt lehren, dass das Beste von allem demjenigen dargebracht werden sollte, der das Land regiert. Damals war Krishnas Großvater, König Ugrasena, das Oberhaupt vieler Dynastien. Deshalb ersuchte Krishna Satrajit, König Ugrasena das Juwel zu schenken und wies darauf hin, dass das Beste dem König dargebracht werden sollte. Doch Satrajit war als Verehrer der Halbgötter zu materialistisch geworden, als dass er Krishnas Bitte nachgekommen wäre. Und er hielt es für weiser, das Juwel zu verehren und so täglich 155 Pfund Gold zu bekommen. Materialistische Menschen, die jeden Tag so viel Gold bekommen können, wollen nichts vom Krishna-Bewusstsein wissen. Um einem solchen Materialisten seine besondere Gunst zu erweisen, nimmt ihm Krishna manchmal all seinen materiellen Reichtum weg und macht ihn zu einem großen Gottgeweihten. Doch Satrajit sträubte sich dagegen, Krishnas Anweisungen zu gehorchen und gab das Juwel nicht her. Kurze Zeit danach nahm Satrajits junger Bruder Prasena, der sich mit dem Reichtum seiner Familie brüsten wollte, das Juwel und hängte es sich um den Hals und ritt voller Stolz auf einem Pferd in den Wald. Als Satrajits Bruder auf diese Weise quer durch den Wald spazieren ritt, wurde er plötzlich von einem riesigen Löwen angefallen, der Pferd und Reiter tötete und das Juwel in seine Höhle trug. Dieser Vorfall kam Jambavan, dem Gorillakönig, zu Ohren, der daraufhin den Löwen in dessen Höhle tötete und das Juwel an sich nahm. Jambavan war schon seit dem Erscheinen des Herrn als Sri Ramachandra ein großer Gottgeweihter. Und so konnte er mit dem Stein nicht viel anfangen, sondern gab ihn seinem kleinen Sohn zum Spielen. Als Prasena mit dem Juwel im Wald verschollen blieb und nicht zurückkehrte, wurde Satrajit in der Stadt sehr aufgebracht. Er ahnte nicht, dass sein jüngerer Bruder von einem Löwen getötet worden war, der dann seinerseits von Jambavan getötet wurde. Stattdessen glaubte er, Krishna habe Prasena das Juwel mit Gewalt abgenommen und seinen Bruder dann umgebracht. Denn Krishna habe das Juwel ja schon immer begehrt, bis jetzt aber noch nicht bekommen können. Dieser Verdacht entwickelte sich zu einem Gerücht, das Satrajit in jedem Winkel Dwarakas verbreitete. Das Gerücht, Krishna habe Prasena getötet und das Juwel an sich genommen, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Weil es Krishna nicht gefiel, auf diese Weise verleumdet zu werden, beschloss er, zusammen mit ein paar Einwohnern Dwarakas selbst in den Wald zu gehen, um das Sharmataka-Juwel wiederzufinden. Begleitet von ein paar wichtigen Bürgern Dwarakas, machte sich Krishna auf die Suche nach Prasena, Satrajits jüngerem Bruder. Und bald schon stieß er auf dessen Leichnam, der von dem Löwen zerrissen worden war. Wenig später fand Krishna auch den Löwen, der von Jambavan, der im Allgemeinen auch als Riksha bekannt ist, getötet worden war. Man konnte sehen, dass Jambavan den Löwen ohne eine Waffe mit bloßen Händen getötet hatte. Schließlich stießen Krishna und seine Begleiter im Wald auf einen großen unterirdischen Gang, von dem es hieß, dass er zu Rikshas Behausung führe. Da Krishna wusste, dass sich die Bürger Dwarakas fürchten würden, den Tunnel zu betreten, bat er sie, draußen auf ihn zu warten, worauf er allein in das dunkle Innere vordrang, um Riksha Jambavan zu finden. Am anderen Ende des Tunnels angekommen, sah Krishna, dass Rikshas Sohn mit dem unvergleichlich kostbaren Sharmantaka-Juwel spielte. Und so trat er vor das Kind, um ihm das Juwel fortzunehmen. Die Amme, die Rikshas Kind behütete, erschrak entsetzlich, als Krishna so plötzlich vor ihr auftauchte, denn sie befürchtete, dass er das wertvolle Juwel an sich nehmen wollte. Aus Furcht begann sie laut zu schreien. Auf die Schreie der Amme hin stürzte Jambavan wutentbrannt herbei. Eigentlich war er ein großer Geweihter, doch blind vor Zorn konnte er seinen Meister nicht erkennen, sondern hielt ihn für einen gewöhnlichen Menschen. Dies erinnert an einen Vers in der Bhagavad Gita, in dem der Herr Arjuna die Anweisung gibt, frei von Zorn, Gier und Lust zu werden, um so auf die spirituelle Ebene zu gelangen. Lust, Zorn und Gier entstehen im Herzen eines Lebewesens gleichzeitig und behindern jeglichen Fortschritt auf dem spirituellen Pfad. Weil Jambavan seinen Meister nicht erkannte, forderte er ihn sogleich heraus, und so entbrannte zwischen ihnen ein fürchterlicher Zweikampf, in dem sie sich wie zwei feindliche Geier aufeinander stürzten. Wenn Geier einen Kadaver finden, kommt es zwischen ihnen sogar zu einem erbitterten Kampf. Krishna und Jambavan fochten zunächst mit Waffen, dann bekämpften sie sich mit Steinen und danach mit großen Bäumen. Dann stürzten sie sich mit bloßen Händen aufeinander, bis sie schließlich mit Fausthieben so hart wie Blitze aufeinander einschlugen. Jeder war entschlossen, den anderen zu besiegen. Doch der Kampf zog sich über viele Tage und Nächte hin. So kämpften sie ohne Unterbrechung 28 Tage lang. Obwohl Jambavan das stärkste Lebewesen seiner Zeit war, erlahmten ihm schließlich die Glieder und seine Kräfte verließen ihn, da er unablässig von Krishnas Fäusten geschlagen wurde. Der erschöpfte und schweißüberströmte Jambavan fragte sich voll Verwunderung, wer wohl sein Gegner sein mochte, der ihm an Kraft so weit überlegen war. Jambavan war sich über seine übermenschlichen Körperkräfte bewusst, und als ihm unter Krishnas Faustschlägen allmählich die Kräfte schwanden, erkannte er, dass Krishna kein anderer war als sein verehrter Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes. Dieser Punkt ist für die Gottgeweihten von besonderer Bedeutung. Anfänglich konnte Jambavan Krishna nicht erkennen, da seine Sicht von materieller Anhaftung verdeckt war. Er hing nämlich überaus stark an seinem Sohn und dem wertvollen Shamantaka-Juwel. Und deshalb war er auch nicht gewillt, dieses Juwel Krishna zu überlassen. Er ging sogar so weit, dass er auf Krishna zornig wurde, weil er dachte, Krishna sei gekommen, um ihm das Juwel zu stehlen. Das ist der Zustand materieller Bedingtheit. Fähigkeiten wie außergewöhnliche Körperkraft können einem nicht helfen, Krishna zu verstehen. Krishna wollte aus Freude am Kämpfen einen Scheinkampf mit seinem Geweihten austragen. Wie wir aus dem Srimad Bhagavatam erfahren, besitzt die höchste Persönlichkeit Gottes alle Neigungen und Fähigkeiten eines Menschen. Manchmal möchte er daher, wie aus einer sportlichen Neigung heraus, auch kämpfen, um seine Körperkraft zu zeigen. Und wenn er den Wunsch dazu hat, wählt er sich einen geeigneten Gottgeweihten als Gegner aus, der ihn im Kampf erfreuen darf. In diesem Falle hatte er Jambavan für sein Kampfspiel auserwählt. Obwohl Jambavan in Wirklichkeit ein Gottgeweihter war, fehlte ihm das Wissen über Krishna, als er ihm mit seiner Körperkraft diente. Doch als Krishna mit seinem Kämpfen zufrieden war, erkannte Jambavan augenblicklich, dass sein Gegner niemand anderes sein konnte als der höchste Herr selbst. Dies bedeutet, dass er Krishna dank seines Dienstes verstehen konnte. Mit anderen Worten, manchmal wird Krishna auch durch Kämpfen zufriedengestellt. Jambavan sagte deshalb zum Herrn: O Herr, ich erkenne jetzt, wer du bist. Du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Vishnu, der Ursprung aller Kraft, allen Reichtums, allen Ruhms, aller Schönheit, allen Wissens und aller Entsagung. Dies wird auch im Vedanta Sutra bestätigt, wo erklärt wird, dass der höchste Herr der Ursprung aller Dinge ist. Jambavan erkannte Sri Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes, Sri Vishnu. Lieber Herr, du bist der Schöpfer aller untergeordneten Schöpfer innerhalb des Universums. Diese Aussage ist sehr lehrreich für den gewöhnlichen Menschen, der dazu neigt, die Taten eines Menschen mit überdurchschnittlicher Intelligenz zu bewundern. Die Menschen sind sehr beeindruckt von den Erfindungen eines großen Wissenschaftlers. Aber wie die Aussage Jambavans bestätigt, ist derjenige, der als Wissenschaftler wundervolle Dinge schafft, seinerseits von Krishna erschaffen worden. Und Krishna ist nicht nur der Schöpfer eines einzigen Wissenschaftlers, sondern von Millionen und Abermillionen überall im Universum. Jambavan sagte weiter: Du bist nicht nur der Schöpfer der Schöpfer, sondern auch der Schöpfer der materiellen Elemente, die von den sogenannten Schöpfern verwendet werden. Die Wissenschaftler arbeiten mit den materiellen Elementen und den Gesetzen der materiellen Natur und schaffen auf diese Weise etwas Wunderbares. Doch im Grunde sind diese Gesetze und Elemente, genau wie alles andere, Schöpfungen Krishnas. Diese Sicht muss man entwickeln, wenn man tatsächlich wissenschaftlich sein will. Unintelligente Menschen fragen sich niemals, wer das Gehirn des Wissenschaftlers erschaffen hat. Es genügt ihnen, die Produkte und Erfindungen der Wissenschaftler zu bestaunen. Lieber Herr, fuhr Jambavan fort, der Zeitfaktor, der die materiellen Elemente verbindet, ist ebenfalls dein Repräsentant. Du selbst bist der höchste Zeitfaktor, durch den die gesamte Schöpfung hervorgebracht, erhalten und schließlich vernichtet wird. Und nicht allein die materiellen Elemente und die Zeit, sondern auch die Menschen, die sich die Elemente und die Vorteile der Schöpfung zunutze machen, sind Bestandteile von dir. Das Lebewesen kann daher kein unabhängiger Schöpfer sein. Wenn man all diese Faktoren mit dem richtigen Verständnis analysiert, wird man unweigerlich zum Schluss kommen, dass du der höchste Beherrschende und der Herr über alles bist. Lieber Herr, deshalb habe ich erkannt, dass du derselbe höchste Herr bist, den ich als Sri Ramachandra verehre. Mein Meister, Sri Ramachandra, wollte einmal eine Brücke über den Ozean bauen, und ich sah mit eigenen Augen, wie der gewaltige Ozean durch seinen bloßen Blick aufgewühlt wurde. Und als der gesamte Ozean in Aufruhr geriet, erschraken alle Wasserlebewesen, sogar die Wale, Alligatoren und Trimingala-Fische. Trimingala-Fische sind so riesig, dass sie große Wassertiere, selbst Wale, mit einem Mal verschlingen können. Durch Ramachandras Blick wurde der Ozean gezwungen, sich zu teilen und ihm so den Weg nach Lanka freizugeben. Auch heute noch kennt jeder die Geschichte dieser Brücke, die sich vom Kap Komorin über den Ozean bis nach Sri Lanka erstreckte. Nach dem Bau dieser Brücke wurde das gesamte Königreich Ravanas in Brand gesetzt, und dabei kam es zu einem Kampf mit Ravana, in dem jedes einzelne von Ravanas Gliedern von deinen scharfen Pfeilen durchbohrt und zerfetzt wurde, und sein Kopf rollte über das Antlitz der Erde. Nun verstehe ich, dass du kein anderer sein kannst als mein Meister Sri Ramachandra. Niemand sonst besitzt solch unermessliche Kraft. Niemand außer dir hätte mich auf diese Weise besiegen können. Jambavans Gebete und Lobpreisungen erfreuten Sri Krishna sehr. Und um dessen Schmerzen zu lindern, strich er mit seinen lotusgleichen Handflächen über Jambavans Körper. Sofort fühlte sich Jambavan von den Strapazen des langen Kampfes befreit. Darauf sprach Krishna ihn als König Jambavan an, denn im Grunde war Jambavan der König des Waldes und nicht der Löwe, den er mit der bloßen Hand ohne irgendwelche Waffen getötet hatte. Dann erklärte Krishna Jambavan, dass er gekommen sei, um ihn um das Jamantaka-Juwel zu bitten. Denn nachdem das Juwel verschwunden sei, hätten unintelligente Menschen seinen Namen in Verruf gebracht. Krishna sagte ihm ganz offen, dass er den Edelstein brauche, um all diese Verleumdungen aus der Welt schaffen zu können. Jambavan sah dies auch sogleich ein, und um den Herrn zufriedenzustellen, übergab er ihm sofort das Jamantaka-Juwel. Und nicht nur das. Er stellte Krishna auch seine Tochter Jambavati vor, die gerade im heiratsfähigen Alter war, und gab sie ihm zur Frau. Die ganze Begebenheit, wie Krishna Jambavati heiratete und das Jamantaka-Juwel wiedererlangte, hatte sich in Jambavans Berghöhle abgespielt, und mittlerweile waren 28 Tage vergangen. Die Bürger Dwarakas hatten 12 Tage lang vor dem Höhleneingang gewartet, und danach waren sie sich einig gewesen, dass etwas Furchtbares geschehen sein musste. Ohne zu wissen, was in Wirklichkeit vor sich ging, waren sie zutiefst niedergeschlagen und ermattet nach Dwaraka zurückgekehrt. Die gesamte Familie Krishnas, insbesondere seine Mutter Devaki, sein Vater Vasudev und seine erste Frau Rukmini, sowie alle anderen Freunde, Verwandten und Palastbewohner waren bestürzt, als die Bürger ohne Krishna in die Stadt zurückkehrten. In ihrer natürlichen Zuneigung zu Krishna begannen sie verzweifelt, Satrajit zu verwünschen, denn er war an Krishnas Verschwinden schuld. Sie gingen in den Tempel der Göttin Chandrabhaga, um sie zu verehren und Krishnas Rückkehr zu erflehen. Die Göttin war mit den Gebeten der Bürger von Dwaraka zufrieden und gab ihnen sogleich ihren Segen. Genau in diesem Augenblick erschien Krishna zusammen mit seiner neuen Frau Jambavati in Dwaraka. Die Bewohner der ganzen Stadt und Krishnas Verwandte brachen allesamt in Jubel aus. Und ihr Glück kannte keine Grenzen. Genau wie es der Fall ist, wenn man einen geliebten Menschen, den man bereits tot glaubte, wiedersieht. Ebenso hatten die Bürger Dwarakas, die glaubten, Krishna sei im Kampf in große Bedrängnis geraten, im Laufe der Zeit fast alle Hoffnung aufgegeben, dass Krishna jemals wieder zurückkehren würde. Doch als sie sahen, dass Krishna tatsächlich zurückgekehrt war und nicht einmal allein, sondern mit einer neuen Gemahlin, Jambavati, veranstalteten sie sogleich eine weitere Hochzeitsfeier. König Ugrasena berief daraufhin eine Versammlung aller bedeutenden Könige und Fürsten ein. Auch Satrajit befand sich unter den geladenen Gästen, und Krishna schilderte der ganzen Versammlung, wie er das Sharmantaka-Juwel aus Jambavans Höhle zurückgeholt hatte. Er schloss, indem er König Satrajit das Juwel zurückgab. Satrajit jedoch war zutiefst beschämt, weil er Krishna zu Unrecht verleumdet hatte. Schweigend und mit gesenktem Haupt nahm er das Juwel entgegen und verließ wortlos die Versammlung, um nach Hause zurückzukehren. Zu Hause angekommen, überlegte er, wie er seine Schandtat wieder gut machen könne. Ihm war klar, dass er gegen Krishna ein schweres Vergehen begangen hatte und dass er sich irgendetwas einfallen lassen musste, um Krishna wieder zu erfreuen und seine Gunst zu erlangen. Es war König Satrajit also sehr daran gelegen, sich aus seiner unangenehmen Lage zu befreien, in die er sich törichterweise selbst gebracht hatte, da er sich von einem materiellen Gegenstand wie dem Sharmantaka-Juwel hatte betören lassen. Dem König ging es sehr nahe, dass er ein Vergehen gegen Krishna begangen hatte, und er wünschte sich aufrichtig, es wieder gut zu machen. Deshalb gab ihm Krishna von innen her die nötige Intelligenz, so dass Satrajit zum Schluss kam, Krishna nicht nur das Juwel zu übergeben, sondern auch seine bildhübsche Tochter Satyabhama. Dies war für ihn die einzige Möglichkeit, das Problem zu lösen. Und so ließ er die Hochzeitszeremonie vorbereiten, bei der er dann der höchsten Persönlichkeit Gottes sowohl das Juwel als auch seine Tochter schenkte. Satyabhama war so schön und tugendhaft, dass Satrajit bereits eine Unzahl von Prinzen, die um ihre Hand angehalten hatten, zurückgewiesen hatte. Und so hatte er fortgesetzt gehofft, einen Schwiegersohn zu finden, der seiner Tochter würdig war. Durch Krishnas Gnade beschloss er nun, die Hand seiner Tochter Krishna zu übergeben. Weil Sri Krishna mit Satrajit sehr zufrieden war, teilte er ihm mit, dass er für das Sharmantaka-Juwel keine Verwendung habe. »Es ist besser, das Juwel im Tempel zu lassen, wo du es bereits zuvor aufbewahrt hast«, sagte er. »So wird jeder von uns seinen Nutzen aus diesem Juwel ziehen, denn in seiner Gegenwart wird es hier in Dwaraka weder Hungersnöte noch andere Störungen wie Pest, übermäßige Hitze oder Kälte geben.« Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 55. Kapitel des Krishna-Buches, die Geschichte vom Sharmantaka-Juwel.